sind weniger offen für Kirchen und so. Das mögen die Leute weniger. Also das ist schon mal cool. Und dann beschäftigt mich halt auch, was im Moment einfach so läuft an Krieg und Aufrüstung und stresst mich. Und habe zum lieben Gott das immer wieder gesagt. Ich habe ihm gesagt, dieser Mann dort im Osten nervt mich. Und dann hat er mir, lange habe ich nichts gehört und eines Tages hat er mir gesagt, lass das mein Thema sein, nicht deins. Ja, jetzt lasse ich seins sein. Und war dabei dankbar, dass Gott mich mit meinem Stress, den ich habe, manchmal habe, der Nahostkonflikt, stresst mich eigentlich fast weniger, weil da weiß ich sowieso, dass Gott seine Hand drauf hat. Dass, wie verrückt das alles auch ist, Gott passt da schon auf. Aber was mir dann schon aufgefallen ist, wie schnell ich als doch langjähriger Christ, also ich bin zum Teil länger Christ, als du alt bist. Soll ich verraten, wie lange? Muss zurückrechnen. Mama mia, fast 50 Jahre. Trotzdem, obwohl ich so lange Christ bin, kann ich immer noch mitheulen und jammern, was da alles schiefläuft. Oder Schuldzuweisungen geben oder schwarz sehen. Also diese Tendenz habe ich tatsächlich in mir entdeckt und dachte, Mensch, jetzt bist du schon so ein erfahrener Christ. Warum jammerst da halt auch manchmal mit den anderen mit. Gleichzeitig habe ich aber auch verstanden, mein Glaube trägt. Der bricht nicht durch. Mein Boden bricht nicht durch. Meine Gottesbeziehung ist tragfähig. Die Hoffnung lebt. Das war dann die andere Seite. Dachte ich, wow, die vielen Jahre haben doch so vieles in mir schon so gefestigt, dass es auch, wenn es mal ein bisschen, wie der Wiener sagt, deppert ist, dass es trotzdem hält. Und deshalb, darüber möchte ich heute ein paar Sachen sagen. Ich habe die Predigt die Jesus-Perspektive genannt. Na schau, das funktioniert. Super, Jakob, oder? Ich glaube, es geholfen hat. Hast du. Cool. Nämlich die Jesus-Perspektive vorher, vor allem in dem einen Lied, wo es sagt, sag Jesus über Situationen, über Depressionen. Natürlich, ich kann nicht einfach irgendetwas sagen und das hilft dann. Aber wenn ich Jesus sage und weiß, wer er ist, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Auch bei Menschen, denen es nicht so gut geht. Jesus wollte das nämlich auch wissen. Er wollte wissen, na, was denkst dann du über mich? Hat er den Petrus gefragt. Er hat gesagt, ja, was sagen dann die Leute? Ja, die sagen das und das. Jesus hat gefragt. Dann sagt er, und du? Dann hat Petrus gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Worauf Jesus sagt, hey, cool, also so wird das nicht gesagt haben, aber cool, aber das kommt nicht von dir, ich sag's dir. Das kommt vom Vater im Himmel. Auch schön. dass er dem Petrus gesagt hat, hey, der Vater im Himmel wirkt durch dich. Doch schön. Wenn man mich fragen würde, ja, Walter, was bedeutet dann Jesus für dich? Dann würde ich sagen, also würde wahrscheinlich viele Sachen sagen, aber auch, ich habe in den 70 Jahren meines Lebens noch niemanden gefunden, der so authentisch, so wahrhaftig, so übernatürlich, wieder so menschlich und so göttlich, kraftvoll und schwach ist wie Jesus. Und ich hatte in meinen Jahren auch manche Krisen im Glauben gehabt. Und gerade in den Krisen bin ich immer wieder drauf gestoßen, es ist Jesus. Keiner reicht ihm das Wasser. Ich würde auch sagen, ich weiß keinen, der meine Sünden vergeben kann. Ich weiß keinen. Aber von Jesus weiß ich es, weil er in den Tod ging mit unseren Sünden, mit unseren Krankheiten. Deshalb weiß ich, er kann mir vergeben. Cool. Er kann mir vergeben. Keiner kann mir vor Gott meine Sünden vergeben, außer er. Das würde ich sagen. Oder ich würde noch manches andere sagen. Eins sage ich noch, weil heute Pfingsten ist. Ich würde sagen, Jesus bedeutet für mich, dass er mich getauft hat im Heiligen Geist. Was für mich wiederum bedeutet, es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo Gott nicht mit mir ist. Keinen. Wurscht, wo ich drinstecke. Der Heilige Geist ist immer da bei mir. Und Jesus hat mir gesagt, ich bin bei dir bis am Ende der Welt. Falls diese ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt haben in der Welt, das Ende ankündigen, okay, diese Schwierigkeiten sind dann nicht so viel wert für mich, wie die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei dir. Bis am Ende. Lange vor uns hat ein Mann geschrieben, jetzt kannst du mir gerne diesen Text aus Römer 8 geben, hat Folgendes geschrieben, das ist der Saulus. Der frühere Saulus, frühere Jesus-Verfolger, schreibt Folgendes, ich lese es uns vor. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Also erfolgreich. Wer kann uns verurteilen? Christus ist es, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt worden ist und der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und uns, dich, mich vertritt. Wer kann uns von der Liebe Christi trennen? Wer? Trübsal? Angst? Verfolgung? Hunger? Blöße? Gefahr? Schwert? Und dann sagt er, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, der geht ja in die Superlativen hier, alles Verrückte schreibt er da, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Christus Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Ich komme da noch drauf. Was für eine tiefsinnige Aussage. Also wenn jemand so redet, dann heißt das, der Mann oder die Frau, weil das können Männer oder Frau gleichsam sagen, der ist mit Gott durch dick und dünn. Und dessen Beziehung zu Gott hat gehalten. Und so bedeutet für mich Jesus Perspektive, jetzt kannst du mir den nächsten Titel geben, Jesus Perspektive führt automatisch zu Gott, dem Vater. Ich durfte ganz am Anfang meines, ich würde mal sagen, aktiven Glaubenslebens, so in den 20ern, kann sein, dass ich es hier schon mal erwähnt habe, in den 20ern merkte ich, ich habe ein ordentliches Thema, das noch nicht verarbeitet ist, und das ist die Beziehung zu meinem leiblichen Vater. Ich werde euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber doch so in Kürze. Dann hat mich in meinem Glaubensleben, das sehr stark von Jesus geprägt war, so in den als 17, 18, 19, 20-Jähriger, habe ich eigentlich immer nur Jesus vor Augen gehabt. Wenn ich gebetet habe, habe ich zu Jesus gebetet. Aber da in dem 20er, 21er Jahr, wo ich zu Gott gesagt habe, das Problem mit meinem Papa müssen wir jetzt angehen. Und ich bin es angegangen und das hat länger gedauert. Und da wurde für mich Gott, der Vater, mein Therapeut. Jesus hat mich quasi zum Therapeuten Gott Vater geschickt. Und da war ich immer wieder, alle Wochen mal, so eine Stunde oder eineinhalb, habe ihm irgendwelche vergangene Erfahrungen geheult, geweint, gesungen, geschrien, gebetet. Und wo ich ausgesungen habe, habe ich vor ihm zu meinem Vater gesagt, zu meinem Leiblichen, der ja nicht anwesend war, habe ich gesagt, ich vergebe dir. Und das ist oft passiert innerhalb von eineinhalb Jahren. Und am Schluss dieser Therapie mit Gott Vater war mein Hass gegenüber meinem leiblichen Vater weg, völlig weg. Und anstelle von diesem Hass war bedingungslose Liebe. Wirklich, bedingungslos. Deshalb kann ich auch so reden. Mich plagt nichts mehr. Er ist schon lange im Himmel, mein Papa. Aber was ich auch gemerkt habe, Gott, der Vater, wurde für mich ein starker Gott, wo ich merkte, mich bringt nichts mehr um. Solange mein Papa hinter mir steht, der große Gott, und der steht hinter mir, er hat gesagt, bis am Ende der Erde. Und seither bete ich immer wieder mal zu Gott Vater. Nicht nur zu Jesus, sondern zu Gott Vater. Oder wenn ich mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Kirchen zusammen bin, dann bete ich mit denen meistens am Schluss das Vater unser. Weil ich ja als Pfingstler ein bisschen eine Abneigung gegen vorformulierte Gebete hatte, musste ich das erst auswendig lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Anfang musste ich manchmal warten, bis die anderen weiterbeten, damit ich weiß, wie es weitergeht. Aber ich habe es gelernt zu genießen. unser Vater. Und wenn ich mich frage, auch heute, ja, wer hat mir dann diesen Weg zum Vater, diese Tür geöffnet? Wer war das? Es war Jesus. Ohne Jesus würde ich Gott Vater nicht wirklich verstehen. Und Jesus hat uns gesagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir kennen den Vers wahrscheinlich auswendig. Und dann, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich würde den Vater Gott nicht so verstehen, wie ich ihn jetzt verstehe. Und ich verstehe ihn immer noch nicht wirklich. Aber ich würde ihn nicht so verstehen, hätte Jesus für mich diese Tür nicht geöffnet. Und Jesus ist er, der sagte, wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater. Ist das nicht cool? Jesus hat den Weg zum Vater geöffnet. Das berührt mich stark. Und immer wieder stark. Und manchmal sagen ja meine oder manche muslimische Mitmenschen, ihr Christen seid, euer Glaube ist nicht richtig, weil ihr glaubt nicht an einen Gott. Ihr habt drei Götter. Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Sie sagen, bei uns ist das anders, wir haben nur einen. Und ich sage ihnen dann, wenn es so ein richtiger, vertrautes Gespräch ist, sage ich, sei doch dankbar, dass es drei sind. Weißt du warum? Weil diese drei waren schon immer drei. Die waren nie anders. Die waren immer drei. Das heißt, die waren, sind schon ewig drei in einem. Wer versteht das? Ich verstehe es auch nicht. Aber die waren das schon immer. Das heißt, die haben schon immer und ewig miteinander eine Liebesbeziehung und eine Beziehung zueinander. Die können gar nicht anders als Beziehung pflegen in reinster himmlischer Form. Deshalb sage ich dann hier und da, freu dich darüber, weil das bedeutet, ich als Christ habe eine Beziehung mit jemand, der weiß, was Beziehung ist, in reinster Form. Ich bekomme Liebe mit jemand, der weiß, was Liebe ist, seit Ewigkeit. Deshalb finde ich das cool. Vielleicht hast du solche Anfragen auch schon gehabt. Dann versuch ihm das Gleiche zu sagen, wenn du das glaubst. Und als letztes Thema darfst du mir den nächsten Titel geben. Die Jesus-Perspektive führt auch automatisch zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es geht gar nicht anders. Ich kann nicht sagen, ich bin Christ, mich interessiert der Heilige Geist nicht, weil ich Christus nachfolge. Was hat dann der Christus gesagt? Er hat gesagt, bevor er auferstanden ist, sagt er zu den Leuten, Apostelgeschichte 1,4, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt nach wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden, sagt Jesus. Und Johannes der Täufer sagte schon Monate vorher, wer dann dieser Täufer ist. Er sagt, er, Jesus, wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das bedeutet, mein Täufer im Heiligen Geist, deiner, ist Jesus. Wiederum, ohne Jesus würden wir nicht diese Nähe zum Heiligen Geist erleben können. Und ich lese uns zum Schluss, und damit lese ich einen Abschnitt aus Johannes 14, den Jesus uns gegeben hat. Und ich erlaube mir etwas, was man sonst nicht macht. Ich tue im Text etwas verändern, nämlich das Personalpronomen. Da steht immer ihr, und ich verändere es für heute mit einem du. Und jetzt darfst du mir gerne, genau. Also wenn hier zum Beispiel, und der Vater wird dir, das dir habe ich hineingemogelt. Da steht euch oder ihr. Nur für diese Predigt. Wenn ihr die Bibel lest, dann lest ihr es wieder anders. Aber lasst uns das mal richtig zu uns nehmen. Es sind die Worte, die Jesus sagt, zu dir, zu mir. In Johannes 14, er sagt, der Vater wird dir an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei dir sein wird. Ich werde ihn, also Jesus wird den Vater darum bitten. Und er, der Vater, wird dir, mir, den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Wie sieht man und kennt man dann den Heiligen Geist? Das ist eine Frage dazwischen. Wer zeigt uns den Weg zum Heiligen Geist? Ich frage euch, wer tauft uns mit dem Heiligen Geist? Es ist Jesus, es geht nicht ohne Jesus. Und er sagt, die Welt sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Also sie braucht Jesus, damit sie dorthin kommt. Du aber, fährt er fort, kennst ihn. Denn er bleibt bei dir und wird in dir sein. Ich werde dich nicht, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, ich werde dich nicht als Waisenkind zurücklassen. Ich komme zu dir, nur noch kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Du aber wirst mich sehen. Und weil ich lebe, Jesus, wirst auch du leben im Heiligen Geist. Unglaublich. Unglaubliche Aussage von Jesus in Johannes 14. Und dieses Wort Helfer, da ganz am Anfang oben, heißt, also der griechische Text, der Urtext oder der Grundtext, sagt oder hat das Wort Parakletos für Helfer. Und Parakletos ist jemand, der mit dir Schritt für Schritt geht in deinem Leben, immer bei dir ist. Und wo hat diese erste Taufe stattgefunden mit diesem Heiligen Geist? In Jerusalem, vor 2000 Jahren. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, während des Pfingstfestes wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen eingab zu sprechen. Das bedeutet, der Heilige Geist ist auch heute in dieser manchmal verrückten Zeit hochaktiv. Ich habe während der Zeit in Wien immer wieder mit Menschen aus dem Iran und Afghanistan zu tun gehabt. Und die haben mir immer wieder erzählt, dass ihnen Jesus begegnet ist, dass sie einen Traum hatten, dass sie eine Erscheinung hatten als Moslems. Und das hat sie nicht mehr losgelassen und irgendwann, manchmal Jahre später, sind sie zum Glauben gekommen. Manche erst in Wien. Ein junger Mann war liiert mit seiner Frau in Teheran und er ist nach Österreich gekommen und etwa 2 Jahre später ist sie auch nach Wien gekommen. Am Samstag ist sie gelandet, am Sonntag war sie im Gottesdienst und auch sie hat so eine Vorerfahrung mit Jesus gehabt. Sonst wäre sie gar nicht mitgekommen in den Gottesdienst. Und jetzt, letzten Sonntag war ich in Wien, die sind immer noch da. Lieben Gott von ganzem Herzen. Das ist etwa 20 Jahre her, ungefähr. Und da dachte ich manchmal, im Iran und in Afghanistan, lieber Heiliger Geist, schenkst du den Moslems solche Augenöffner-Erfahrungen. Und hier bei uns rührt sich keiner. Denen ist das wurscht, ob es dich gibt oder nicht. Also übertrieben. Und was merke ich in den letzten Jahren? Hier macht Gott Ähnliches. Lass mich ein Beispiel erzählen. Von einer 23-jährigen Studentin. Sie war krank, kraftlos durch esoterische Erfahrungen, eine Vollesoterikerin, also ganz heftige Sachen wie Schamanismus hat sie gemacht und ihre Eltern auch. Und jetzt ist sie krank und scrollt an ihrem Handy herum, so gelangweilt. So wie wir manchmal, wissen nicht, was tun. Währenddem sie das macht, spielt über den Algorithmus plötzlich ein Video. Sie hat das gar nicht gesucht. Plötzlich spielt ein Video. Und sie schaut und sieht ein 30-Sekunden-Video von einer Hexe, die sagte, durch Jesus Christus bin ich frei geworden von allen bösen dämonischen Kräften. Und sie, währenddem sie das sieht, fährt ihr Hoffnung ins Herz hinein. Und sie sagt sich, das muss ich haben, das muss ich haben. Und ist losgelaufen und hat sich irgendwo eine Bibel gekauft. Dann hat sie die Bibel gelesen und hat mir gesagt, oder uns, sie war dann zu Gast bei uns zu Hause, hat uns gesagt, ich habe diese Bibel gelesen und diese biblischen Werte, die ich da gelesen habe, die sind rein in mein Herz. Anderen Leuten muss man es lange beibringen, aber sie sagt, das ging alles nur so rein, rein, rein. Wenn es um Wahrheit, um Ehrlichkeit, um Sexualität, um Beziehung, um Vergebung, alles, das hat sie nur so gefressen, wenn du so willst. Und mit der Zeit hat sie gemerkt, ich brauche eine Gemeinde, das steht in der Bibel. Dann ging sie in Wien herum und suchte eine Gemeinde, hat die und die und die besucht und ist am Ende in einer Gemeinde gelandet und spielt jetzt mit ihrer Geige, weil das studiert sie, im Lobpreis mit. Unglaublich. Als diese Lady uns diese Geschichte erzählt hat, dachte ich, Gott, du wirkst auch in unserer verrückten Zeit. Und du siehst die Menschen, wo wir denken, die interessiert das überhaupt nicht. Du siehst sie. Und du weißt, wie du sie zu dir ziehen musst und kannst. Und du bist derjenige, der Dinge kann, die können wir gar nicht. Ich kann niemanden überzeugen, an Jesus zu glauben. Das tut er. In meinen Gesprächen, aber auch andere Christen merke ich in den letzten Jahren, die machen Folgendes. Immer wieder, wenn sie mit jemandem über schwierige Themen im Leben reden, sagen sie, komm, jetzt hören wir mal auf zu reden und jetzt laden wir Gott ein und er soll mit dir jetzt reden. Ich rede nicht mehr, du auch nicht, du darfst einfach Gott jetzt einladen, den Heiligen Geist oder Gott Vater oder Gott Sohn, wie auch immer du eine vertraute Beziehung empfindest, lad ihn ein, jetzt mit dir zu reden. Eine Minute Stille und dann sag mir, was er dir gesagt hat. Wenn ich das mache, ich habe bisher nur einmal nichts erlebt. Also diese Person, mit der ich das gemacht habe, hat nichts erlebt. Sonst war immer ein ganz deutliches Reden von Gott. Und ich würde das mit uns gerne oder uns einladen, das jetzt für dich zu machen. Vielleicht beschäftigt dich jetzt etwas ganz stark oder du kommst nicht zurecht. Oder währenddem ich gepredigt habe, dachtest du, ja, der kann gut reden. Wenn der das hätte, was ich hätte, also irgend so ein Thema, was dich stark beschäftigt. Dann lade ich dich jetzt ein, dass wir auch eine Minute Ruhe, also ich schweige eine Minute. Und ermutige dich, sag, lade Gott ein, zu dir zu kommen und mit dir über das zu reden, was du so als starkes Thema empfindest. Nachher muss es niemandem sagen, du musst mir nichts sagen, es sind zu viele Leute hier. Aber höre auf ihn. Okay? Macht ihr mit? Ja? Okay. Gut, eine Minute. Hat er dir etwas gesagt? Wenn ja, geschieht das meistens ganz am Anfang von dieser Minute. Ein Bild, ein Gedanke, dann rate ich dir, schreib's dir auf, schreib's dir ans Handy auf. Oder behalte es und nimm es als ein Reden von ihm. weil du hast ihn gebeten, zu dir zu kommen. Nimm es als ein Reden von ihm und wende es an. Und ich möchte uns noch segnen und damit auch diesen meinen Teil abschließen. Danke, lieber Gott, dass du uns durch Jesus so nahe gekommen bist, dass du uns durch Jesus den Vater offenbart hast. Ich danke dir, dass du uns durch Jesus geistliches Leben gezeigt hast. Als in Jesus als Vorbild während den 3 Jahren oder mehr Jahren. Wenn wir seine Geschichte lesen, dann öffnet es uns das Herz für Gott, fürs Christsein. Danke, dass du uns durch Jesus zur Erfüllung im Heiligen Geist geführt hast. Und ich bitte dich um deinen Segen für uns alle hier, auch für Conny und Sven, die irgendwo jetzt im Spital sind. Ich bitte dich um deinen Segen, dass deine Gegenwart unseren heutigen Tag prägt, den morgigen, die nächste Woche, und dass wir das, was du uns auch jetzt ganz persönlich gesagt hast, dass wir das als Wort von dir ernst nehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen.